Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir gehen heute auf Karibik-Kreuzfahrt mit der Dramatikerin Theresia Walser und wir besuchen TheatermacherInnen auf vier Kontinenten am Berliner Gorki-Theater. Warum das alles trotzdem nichts mit Urlaub zu tun hat, jetzt in Rang 1. Ganz zu Beginn der Corona-Pandemie hörte man immer wieder davon. Kreuzfahrtschiffe, die auf offener See unter Quarantäne gestellt wurden, weil an Bord Passagiere an Covid-19 erkrankt waren. Über diese gespenstische Situation hat Theresia Walser, Dramatikerin und Theaterexpertin für das Groteske des Alltags, nun ein Stück geschrieben. Endlose Aussicht, Ferien auf dem Seuchendampfer heißt der Monolog einer Frau, die in ihrer fensterlosen Einzelkabine ausharrt, während sich unter Deck bereits die Leichen stapeln, aber oben die Buffets noch immer voll sind. Kommende Woche ist Uraufführung beim Kunstfest in Weimar und ich habe Theresia Walser vor unserer Sendung gefragt, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn das Luxusvergnügen Kreuzfahrt plötzlich von einer Seuche eingeholt wird.
Naja, erstmal ist die Situation ja mitten im karibischen Urlaubsfeeling, muss man plötzlich in seiner fensterlosen Kabine ausharren und das Gesetz ist plötzlich ganz anders als erwartet, nämlich stay in your cabin. Es gibt auch keine Tagesausflüge mehr, nicht der sonst erwartete Service, das ist plötzlich alles unterbrochen. Und aus den 10 Tage Karibik, die man eigentlich vorhatte, wird eine Endlosigkeit. Und diese Figur, die da bei einem Frühstücksei, immer wieder kriegt sie wohl ein Frühstücksei in die Kabine. Sie weiß allerdings gar nicht, ob es morgen ist oder Abend. Und immer wieder sinniert sie ja über diesen Satz von Blaise Pascal: Das ganze Unglück der Menschheit rührt daher, dass es der Mensch nicht mit sich allein in einem leeren Zimmer aushält. Dieser Satz wird auf erschreckende Weise ganz konkret.
Vielleicht können Sie uns diese einzige Protagonistin Ihres Stücks einmal ein bisschen beschreiben. Die heißt Jona, was ein bisschen an Jona im Wal erinnert natürlich. Das ist eine Frau, die, Sie haben es schon gesagt, jeden Tag ihr Frühstücksei und ein Glas Weißwein zu sich nimmt und ansonsten lange eigentlich ganz froh ist, nichts als brummende Stille, wie sie sagt, in ihrer Einzelkabine zu hören. Was ist das für eine Frau? Was ist das für eine Figur?
Naja, sie versucht sich ja diesen Zwangsurlaub auch erstmal schön zu reden. Sie imaginiert sich ein Draußen, zu dem sie redet. Man weiß nicht, sind das Selbstgespräche, sind das bestimmte Personen, die sie damit erreichen möchte. Erstmal sagt sie, mir geht es gut, macht euch keine Sorgen. Ich bin in einer Sicherheit wie noch nie. Ich habe Ruhe, so viel Ruhe. Aber man spürt natürlich in dieser Zwangsfreude, die sie nach außen vermitteln will, dass das nicht nur toll sein kann in diesen 10 Quadratmetern unter Wasser mit Kabelfernsehen. Und immer mehr macht sich auch in ihrer Stimmung breit, dass das eine ganz katastrophale Situation ist.
Das ist ja für Sie auch, also für Ihr Theaterschaffen, relativ typisch, dass das hier alles wieder in einem geschlossenen, engen Raum stattfindet. Das hatten Sie schon vor über 20 Jahren in Ihrem sehr erfolgreichen Stück King Kongs Töchter. Da war es ein Altenheim, auch so eine Welt ohne Außen, wenn man so will. Später haben Sie dann Ihre Figuren auch in einem Zugabteil oder in einem abgeschotteten Garten zusammengebracht. Jetzt also ein Corona-Kreuzfahrtschiff. Was fasziniert Sie an dieser Enge?
Naja, das ist erstmal eine wunderbare Theatersituation von Monolog, dass eine Figur nicht mehr aus ihrer Kabine oder aus ihrem Zimmer darf und sich sozusagen die Welt hineinholen muss. Und das, was vielleicht dieser Satz von Blaise Pascal einklagt, dass der Mensch es nicht aushält mit sich selbst und sozusagen immer ausweicht, seinem eigenen Abgrund zu begegnen, das passiert ja zwangsläufig mit so einer Figur in einer Kabine.
Sie haben schon gesagt, Jona hat in diesem endlosen Warten sehr viel Zeit, sich Gedanken zu machen, eben zum Beispiel über ein Blaise Pascal-Zitat, aber auch über diese seltsame Situation insgesamt, in die sie da geraten ist, über dieses Schiff, das ihr irgendwann fast wie eine Arche Noah vorkommt, über die ganze Kreuzfahrerei und auch über ihre Mitpassagiere, die zum Beispiel nebenan den ganzen Tag ein 6000-Teile-Puzzle vom Nürnberger Weihnachtsmarkt zusammensetzen. Und irgendwann sagt sie dann auch einen sehr schönen Satz, der mir viel mit unserer Gegenwart zu tun zu haben scheint, nämlich, wo jede Zukunft wegschwappt, da ist die Zukunft größer, als man zu denken wagt. da hast du eine größere Zukunft, als du je gehabt hättest. Braucht es also erst diese Art von Katastrophe, um wieder utopisch zu denken?
Also sie versucht natürlich da alles Mögliche an Glücksfunken rauszuschlagen aus dieser Situation, aber es ist natürlich auch erschreckend, diese Idee, dass über die Katastrophe auf einmal die Vergrößerung der eigenen Person stattfindet oder dass sie plötzlich diese Hybris besitzt, dass gar nicht das Festland sich vor diesem Schiff schützt, sondern ganz umgekehrt, dass wir hier auf diesem Kreuzfahrtschiff uns schützen vor dem verseuchten Festland und wir vielleicht sozusagen in ein dystopisches Utopia reisen, ein Traumland ganz anders. Art, sagt sie, aber das ist natürlich alles schauderhaft.
Jetzt ist ja die Kreuzfahrt schon immer so ein Vehikel gewesen, mit dem man sich das ganz Fremde, das vielleicht auch vermeintlich Wilde sozusagen vor die Haustür holen kann, mit allem Luxus, mit allem Komfort. War das Kreuzfahrtschiff für Sie auch schon vor Corona ein Motiv, das Sie literarisch gereizt hat?
Ich hatte schon mal eine Figur, die eine Schauspielerin auf diesem Traumschiff war und hatte da schon mal sozusagen eine Begegnung mit solchen Kreuzfahrtschiffsleben. Und es ist ja auch sehr bezeichnend, dass wir im Moment durch diese Situation, in der wir sind und in der die Welt ist, natürlich die Gesellschaft auch anders in ihre Abgründe blicken muss, weil die buchstäblich ganz anders zutage kommen. Und ich glaube, so eine Kreuzfahrt mit diesen 5000 Leuten auf diesen riesen Maschinen spiegelt ja in einer Weise koloniale Verhältnisse immer noch ab. Wie man denkt, zuletzt waren die vor 300 Jahren so und die sind da auf eine Weise erhalten geblieben. Aber das mit so einer vollkommen ungebrochenen Normalität, als gehöre das sozusagen zum Urlaubsfeeling dazu. Wenn die da sozusagen wie Inseln, die nicht mehr anlanden können, auf den Meeren rumtreiben, mal dahingestellt, was für Verschmutzung sie auch noch anrichten, aber wie unangenehm das auf einmal nochmal deutlich zeigt in dieser Krisensituation.
Ja, ganz deutlich wird das zum Beispiel an einer Stelle, Theresia Walser, in der es um das Winken geht, darum, dass Kreuzfahrtpassagiere immer zu winken, selbst noch dort, wo ihr Schiff von Indigenen mit Steinen beworfen wird. Früher wollten wir sie umbringen, jetzt winken wir nur noch, heißt es da einmal. Man merkt da schon, es gibt auch wieder viel bösen Humor, eine Komik, die eigentlich darin besteht, dass plötzlich unausdenklich furchtbar ist, was eigentlich perfekt und schön hätte sein sollen. Das ist aber ja auch ein Humor, der bei allem Spott einen fragilen Kern hat in seiner melancholischen Desillusionierung. Sie benutzen dafür im Stück das sehr schöne Wort Weihnachtsabendenttäuschung. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist, glaube ich, ein zutiefst menschliches Gefühl, dass es in der Erwartung eine Maßlosigkeit gibt, die, selbst wenn sie nie befriedigt wird, bleibt irgendwie die Maßlosigkeit in einem. Und ich glaube, dass gerade so eine Schiffsgesellschaft, also was da als Versprechen in der Luft liegt, dass da in einem ein Schlund wach wird, der eigentlich nur in eine schreckliche, nie zu befriedigende Unzufriedenheit sich steigern kann. Interessanterweise in diesen Foren, wenn diese Leute von den Reisen berichten, das ist ganz unglaublich. Im Grunde genommen ist das eine riesige Nörgelei. Wirklich an allen Ecken und Stellen. Es kann nur schrecklich sein, wenn man so viel versprochen kriegt. Die Konsequenz der eigenen Wünsche wird ja nirgendwo gespiegelt. Und ich glaube, dass das ein zutiefst unglücklicher Zustand ist, in dem man da reingerät.
Liegt vielleicht auch darin dann wiederum eine besonders große Herausforderung für Sie als Autorin, solchen Figuren auch ihr Unglück dann zu lassen und bei allem Spott sie nicht zu denunzieren, sondern zu sagen, sie haben noch immer ein Recht auf diese Sehnsüchte und sie haben eigentlich ein Recht darauf, auch in diesen Sehnsüchten enttäuscht zu werden?
Ja, ich glaube schon, dass es eine existenzielle Grundbedingung ist. Man kann sich nicht ganz frei machen vor diesen inneren Maßlosigkeiten. Und ja, das würde ich schon sagen.
Nun kommt Endlose Aussicht in Weimar zur Uraufführung. Dann wird die Schauspielerin Judith Rosmeier diesen Text sprechen. Für Sie, Frau Walser, ist das aber auch etwas Besonderes, weil Sie, soweit ich weiß, zum ersten Mal auch Regie führen werden. Was die zusätzliche Brisanz hat, dass Sie selbst ausgebildete Schauspielerin sind und von sich sagen, dass Sie Ihre Texte, die so stark auch über die Sprache funktionieren, dass Sie Ihre Texte beim Schreiben gerne mitsprechen. Inwiefern müssen Sie sich da vielleicht auch trotz eigener Regie ein Stück weit zum Loslassen zwingen?
Ja, das ist diesmal eine Gemeinschaftsarbeit, würde ich sagen, weil Judith Rosmeier ist eine Schauspielerin, die auch schon sich selbst inszeniert hat, also die Soloabende mit sich selbst und anderen noch Musikern gemacht hat. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt die Regisseurin bin des Abends, sondern dass eine Gemeinschaftsarbeit ist. Das ist aber ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil natürlich während des Schreibens flüstere ich oder gestikuliere ich den Text. Also ich bin da keine leise Schreiberin, sondern irgendwo ist es für mich immer hörbar, auch während der Arbeit. Und diesmal fand ich das sehr schön, dass Judith Rosmeier wirklich sich diesen Text ganz zu eigen gemacht hat. Auch schon, weil wir viel telefoniert haben während der Arbeit und ich habe ihr Sachen vorgelesen und sie ist da also sozusagen mit ihren Gedanken oder mit ihrer Atmosphäre da auch vorhanden in diesem Text.
Ja, und wie diese Zusammenarbeit auf der Bühne dann aussieht, das kann man erleben ab dem 3. September beim Kunstfest Weimar. Dann ist nämlich Uraufführung von Endlose Aussicht von Theresia Walser. Mit der Autorin sprach ich über eine Kreuzfahrt in Corona-Zeiten. Das Berliner Maxim-Gorki-Theater. In den Zeiten vor der Pandemie war das eine Art Welttheater im Kleinen. Aber was tun, wenn die eingeladenen internationalen KünstlerInnen nicht mehr einreisen und selbst die Ensembles vor Ort nur eingeschränkt proben können? So wie an diesem Wochenende zum Abschluss eines internationalen DramatikerInnen-Labors mit Beiträgen aus Nahost, Afrika oder Südamerika. Das Theater wollte auf die neuen Stücke jedenfalls nicht verzichten und hat sich entschieden, Ausschnitte als Filme zu zeigen. Gerd Brendel hat die entstandenen Film-Theater-Hybriden für uns angeschaut.
Freitag, Abend, Van Wuren Maisfarm. Ein unheimlicher Wind raschelt durchs trockene Maisfeld. Pause. Gelächter. Laut. Schüsse. Einer, zwei und dann ein dritter.
ومن النوم العذب أيقظ ولدي لو رأسه
Arrancamos la bandera! Mierda! Es colgamos la bandera!
Ein Maisfeld in Südafrika, ein Massengrab in Mexiko, ein Brunnen mit den Knochen Ermordeter im türkischen Kurdistan, eine Schule im Westjordanland. Tatorte und Schauplätze von vier Stücken zum Thema Out of Sight, aus dem Blick. Geschrieben im Rahmen des internationalen Dramatiker-Innenlabors, das das Berliner Maxim-Gorki-Theater gemeinsam mit dem Berliner Literarischen Kolloquium und anderen Institutionen alle zwei Jahre veranstaltet. Heute Abend sind im Maxim-Gorki-Theater Ausschnitte zu sehen. Als Filme. Gedreht von Regieteams in Athen, Haifa, Mexiko-Stadt und Berlin.
Also wir haben versucht, praktisch ein neues Hybrid aus Film und Theater auf einer Schnittstelle zu kreieren, die interessant ist.
In Berlin hat Lara Sophie Milagro mit ihrem Label Noir Ensemble Szenen aus dem Stück des südafrikanischen Dramatikers Monageng Motsabi auf Noahs blutigem Regenbogen Tanzen wir umgesetzt.
Die Jungen rennen weg. Stehen bleiben! Ich schieße!
Auf der Maisfarm der Van Wurens wird ein junger Schwarzer vom weißen Sohn des Farmers erschossen. Familie und Polizei versuchen, den Mord zu vertuschen. Aber die schwarzen Nachbarn wollen das nicht hinnehmen. Es kommt zum Aufstand.
Und wenn ihr es ebenso leid seid wie ich, wenn ihr ebenso wütend seid wie ich, dann kommt mit mir mit und erteilt denen eine Lektion.
Fast reglos sprechen die Ensemblemitglieder die Dialoge. Die formale Strenge erinnert an die Filme von Jean-Marie Straub und Daniel Huyer. Immer wieder blicken die Darsteller in die Kamera und sprechen die Regieanweisungen. Aber gerade durch die Distanz wirkt der Text eindringlich.
Uns hat interessiert, was bedeutet das für uns hier in Deutschland, in Berlin 2020? Und wie können wir diesen Text hier in unsere Gesellschaft und in unser Leben reinholen?
In das Leben der afrodeutschen Mitglieder von Label Noir. deren Berliner Alltag zeigt der Vorspann. Eine Darstellerin schlendert an der U-Bahn-Haltestelle Mohrenstraße vorbei. Eine andere steht an einer Kreuzung im afrikanischen Viertel unter den Straßennamen mit deutschen Kolonisatoren. In der nächsten Szene wartet ihr Kollege vor einer Polizeiwache. Die Spuren deutschen Kolonialismus im Stadtbild und Rassismus unter deutschen Ordnungshütern.
Das ist schon Teil der Berliner Realität 2020 und der bundesdeutschen Realität.
Mit der Realität von Schülerinnen im Westjordanland setzt sich das Stück Graduation der Palästinenserin Dalia Taha auseinander. Inszeniert hat es die mexikanische Regisseurin Lara Uribe als Punk-Ballett. Aus dem Off hört man drei aufgekratzte Mädchenstimmen. Gerade haben die drei die israelische Flagge vom Schulgebäude heruntergeholt. Aber was als Abiturientinnenstreich beginnt, wird zu einer emotionalen Achterbahnfahrt zwischen wildem Aufbegehren und Resignation. Ihre alter Egos im Film haben sich Wollmasken übergezogen, die an die Zapatisten von Subkommandante Marcos erinnern. An einer Stelle reißen sie Papierfahnen von einer Mauer und zerreißen sie eine nach der anderen. Aus Out of Sight wird nur allzu schnell aus dem Augen, aus dem Sinn. Dagegen schreiben die Dramatikerinnen mit ihren Stücken an, gegen das Vergessen der Opfer und gegen das Vergessen des Leidens. Die Regisseure in Berlin, Haifa, Mexiko und Athen haben zu den Theatertexten eigene Bilder gefunden zwischen Pathos und Wut. Flaschenpostnachrichten aus der globalen Theaterwelt. Auch die ist in den letzten Wochen out of sight, aus dem Blickfeld geraten. Die Schauspielerinnen, Filme lassen die Leerstelle schmerzlich bewusst werden. Aber dafür finden die Regisseurinnen eine ganz eigene filmische Sprache, die in Band schlägt. Hoffentlich denkt jemand im Maxim-Gorki-Theater heute Abend daran, den Schlussapplaus aufzunehmen als Gruß für die Theatermacher in Mexiko, Athen und Haifa. Denn den gibt es mit Sicherheit.
Gerd Brendel wünscht sich einen Applausmitschnitt für die Teilnehmer am internationalen Dramatikerinnenlabor des Maxim-Gorki-Theater. Zu sehen sind die Filme unter dem Titel Out of Sight dort heute Abend. Und Gerd Brendels Beitrag, den gibt es noch länger, nämlich online unter deutschlandfunkkultur.de. Und die kommt heute von dem Dramaturgen Henning Fülle. Seine geniale Stelle führt zu einer legendären Künstlerin, die einmal von sich sagte: Ich habe mich immer bewegt, auch als ich noch gar nicht wusste, dass es ein Theater gibt.
Pina Bausch, Kaffee Müller. K1 auf Kampnagel in Hamburg, Anfang der 80er Jahre oder sowas. Von derartiger Intensität und ich krieg noch immer Gänsehaut, wenn ich daran denke. Sie selber tanzt es und in diesem nackten Raum, der wie gemacht ist für Kaffee Müller, da auf Kanal. Pina, die immer wieder gegen die Wand läuft und versucht, über diese Grenze hinwegzugehen, und das ist schmerzlich. Ich war ja Dramaturg auf Kampnagel. Als ich dann später Führungen gemacht habe, bin ich da immer wieder reingegangen mit den Gruppen und habe gesagt: Leute, das ist heiliger Boden hier. Er hat Pina getanzt.
Der Dramaturg Henning Fülle über die bis heute gespielte Inszenierung Kaffee Müller von Pina Bausch, seine geniale Stelle im Theater. Ziemlich legendär wird es heute auch in unserem Filmmagazin Vollbild. Warum, das verrät Ihnen jetzt Patrick Welinski. Ich bin Janis Elbira und wünsche viel Spaß dabei.